freue mich, euch zu sehen heute Morgen. Wir fangen heute eine neue Gottesdienstreihe an und ich merke, ich freue mich da total drauf. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde sogar sagen, ich habe mich noch nie auf eine Gottesdienstreihe so gefreut, wie auf die, die jetzt kommt. Wir hatten schon sehr viel Spaß und Freude und Kreativität in der Vorbereitung. Und ich bin wirklich gespannt, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird. Wir haben heute versucht, ein Prinzip schon mal so ein bisschen zu illustrieren. Wir sind adoptiert in Gottes Familie und wenn wir in Gottes Familie adoptiert sind, dann sind wir unglaublich sicher verbunden. Ja? Gott hält uns sowas von fest und wir müssen uns nicht mehr selber anstrengen. Ich könnte also problemlos sagen, ich nehme diese Leiter, ziehe diesen Gurt an und hänge mich einfach ein. Und dann hält Gott mich. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ich merke so, ich will das oft gar nicht. Ja? Ich möchte eigentlich lieber den Gurt beiseite legen. Und mein Herz schaltet immer wieder in den Modus, dass ich eigentlich sage, am liebsten würde ich mich doch selber festhalten. Ja? Am liebsten würde ich doch selber hochgehen. Und ich merke so, eigentlich müsste mein Knoten ein bisschen weiter oben sein als der von Matze, weil ich bin schon ein bisschen näher an Gott dran. Ja? Also ich bin Jugendreferent. Ja? Ich habe 3 Jahre lang die Bibel studiert. Zweieinhalb Jahre lang Griechisch gelernt. Ich bin seit 12 Jahren glücklich verheiratet. Ich halte meiner Frau die Tür auf. Ich halte auch anderen Frauen die Tür auf. Ich kenne mich in der Bibel aus. Wenn du mich fragst, Apostelgeschichte 15, sage ich dir das Aposteldekret. Und dann sage ich dir sogar, ich habe das schon ins Griechische übersetzt. Ja? Also ich dürfte weiter oben anfangen, wenn ich mich zu Gott hocharbeiten möchte. Das war natürlich ein Witz. Ja? Und ich erspare euch jetzt auch den Anblick, wie das aussieht, wenn ich hier dranhänge. Aber das ist das, was ich oft möchte. Ich möchte eigentlich derjenige sein, der hier Leistungen bringt und der sich an Gott festhält. Ich merke nur, zum einen ist das ziemlich anstrengend. Es ist auch ziemlich schwer, Leute dazu einzuladen. Es ist nicht so überzeugend, wenn man sagt, hey, ist voll anstrengend, an Gott dran zu hängen. Ja, komm doch her. Ja. Macht richtig Spaß. Und ich merke auch so, ich habe es auch ziemlich schwer, mich dann auch um andere Leute zu kümmern. Wenn ich da hänge, dann brauche ich all meine Kraft, um mich an Gott festzuhalten. Aber ich habe, also alles andere wäre für mich eine Klette. Ja. Alles andere würde ich wegstoßen. Und trotzdem merke ich, mein Herz schaltet immer wieder in diesen Modus. Eigentlich weiß ich, ich bin ganz fest in Gott. Gott hält mich unglaublich fest. Aber mein Herz schaltet immer wieder in diesen Modus, dass ich denke, ich muss es bringen. Ich muss mich an Gott festhalten. Vielleicht kennst du das. Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, warum sich Christsein für dich so anstrengend anfühlt. Und wir sprechen heute darüber, was es für dich und was es für uns als Gemeinde bedeutet, dass wir von Gott adoptiert sind. Und es gibt viele Aspekte davon. Von Adoption, die viele, viele Auswirkungen auf unser Leben haben. Vielleicht kämpfst du, so wie ich es oft tue, mit deinem Gebetsleben. Vielleicht ist es phasenweise nicht vorhanden, weil es schwer ist, die Hände zu falten, wenn man sich versucht, mit aller Kraft daran festzuhalten. Und ich glaube, es macht einen riesengroßen Unterschied in der Art und Weise, wie wir beten. Ob wir wissen, dass wir von unserem liebenden Vater im Himmel gehalten sind oder ob wir noch ein verlassenes Waisenkind sind, dass sich verzweifelt versucht, irgendwo an einer göttlichen Kraft festzuhalten. Vielleicht bist du auch nicht so defizitär unterwegs wie ich. Ja? Vielleicht geht es dir eher so, dass du hier in der Gemeinde bist. Der Dirk hat gerade eben so einen ähnlichen Witz gemacht. Ja? Und du denkst, eigentlich gehöre ich eher zu den cooleren Leuten. Und wenn ich mich hier so angucke, wie konnte ich bloß in dieser Gemeinde sein? Ja? Also wenn ich hier manche von den Menschen angucke, das hat nicht der Dirk gesagt. Ja? Aber vielleicht geht es dir trotzdem so, dass du manchmal so denkst, eigentlich so im Stillen bin ich eigentlich ein bisschen zu cool hier für die Gruppe. Ja? Hoffentlich erkennt mich auch keiner von meinen Freunden, ja, wenn sie mal irgendwie in der Stadt unterwegs sind. So ein bisschen die Frage, die sich Teenager auch oft stellen. Ja? Da gibt es so eine Phase im Leben, in der hat man so den Eindruck, die Geschwister nerven. Der letzte intelligente Gedanke der Eltern muss so mindestens 4 bis 5 Jahre zurück sein. Ja? Und man fragt sich dann manchmal, kann ich wirklich mit diesen Leuten biologisch verwandt sein? Ich muss adoptiert sein, das haben mir meine Eltern noch nicht gesagt. Ja? Und manchmal ist das auch so ein bisschen, Dirk hat gesagt, also mit dem Till könnte ich nie verwandt sein, würde ich mir nie als Freund aussuchen. Ja? Also wir sind nur befreundet, weil wir hier in der Gemeinde zusammengestellt sind. Ja? Also das ist manchmal so, ja? Dass man sich vielleicht fragt, wie in aller Welt konnte ich mit diesen Leuten in eine Gruppe kommen? Ja? Vielleicht bist du auch heute hier und bist ganz und gar skeptisch, was den christlichen Glauben angeht. Und das liegt oft, und ich muss das leider sagen, das liegt oft an uns Pastoren und Predigern. Ja? Weil das, was wir sagen, oft so wirkt, als würden wir eher eine Vorlesung über das Strafgesetzbuch halten, als irgendwie über einen Gott zu sprechen, der uns hält und der eine Beziehung zu uns möchte. Und ich glaube, dass dann auch für dich in diesem Thema heute was drinsteckt. In diesem Thema, du bist adoptiert in Gottes Familie und Gott will eine Beziehung zu dir und er hält dich fest. Lass uns gucken, was die Bibel dazu sagt. Vielleicht habt ihr eine Bibel dabei, dann schlagt den Galaterbrief auf. Wir gucken uns einige Verse aus diesem Brief aus dem Neuen Testament an. Und als erstes sehen wir hoffentlich gleich ein Bild. Galatien ist eine Region in der heutigen Türkei, ist die Region um Ankara herum. Und dieser Brief wurde vom Apostel Paulus geschrieben. Und das Spannende daran ist, selbst kritische Bibelwissenschaftler gehen davon aus, dass Paulus diesen Brief selber geschrieben hat. Ungefähr 22 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist. Und das, was Paulus hier an die Gemeinde in Galatien schreibt, das war für die Leute damals nachprüfbar. Ja? Es gab in der Antike keine Zeit, in der man besser reisen konnte als damals, in der man sicherer reisen konnte, in der man schneller reisen konnte. Und zu dieser Zeit haben noch Augenzeugen gelebt, die Jesus selbst erlebt haben. Das heißt, wenn Paulus hier davon schreibt, dass Jesus auferstanden ist, dann konnten diese Menschen dorthin gehen und konnten noch mit Leuten sprechen. Es war nachprüfbar für diese Menschen, auch damals zu dieser Zeit. Wir haben es also mit Versen aus einem historischen Dokument zu tun, nicht aus irgendeinem Märchenbuch. Und da sagt Paulus Folgendes: Doch als die Zeit dafür gekommen war, vielleicht kann mal jemand das Seil wieder wegnehmen, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Wisst ihr, von welcher Zeit Paulus hier spricht? Das ist eigentlich ein bisschen früh dafür, ne? Er spricht von Weihnachten. Ja? Und das ist ganz spannend. Gott sandte Jesus zu dem Moment auf die Erde, als diese Erde darauf vorbereitet war. Als es eine Zeit des Friedens gab, die es vorher und nachher fast nie wieder gegeben hat. Als der gesamte Mittelmeerraum und die Räume drumherum eine einheitliche Kultur und eine einheitliche Sprache hatten. Und zu einer Zeit, in der man niemals so schnell und so direkt reisen konnte wie damals. Ja? Es gab keine andere Zeit in der Geschichte vorher, dass sich die Nachricht von Jesus Christus so schnell hätte ausbreiten können. Gott hat das vorbereitet. Und als diese Zeit vorbereitet war, da sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Ja, das ist das, was wir im Alten Testament oft lesen, dass Gott seinem Volk ein Gesetz gegeben hat. Und Jesus war nicht frei von diesem Gesetz, sondern für Jesus galten diese Verpflichtungen des jüdischen Gesetzes. Und Gott sandte ihn, damit er auf diese Weise die Menschen freikaufen konnten, die dem Gesetz unterstanden. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Und wisst ihr, wer die sind, von denen Paulus hier spricht? Unter anderem du und ich. Die ganze Bibel spricht regelmäßig davon, dass wir Menschen das Gesetz Gottes gebrochen haben. Wir sind nicht sonderlich gesetzestreu. Sogar als Deutsche nicht. Wir schaffen es noch nicht mal, unsere eigenen Gesetze zu halten. Ja? Sagen wir mal ehrlich, wie viele der guten Vorsätze, die wir uns im Januar fassen, haben wir so nach 2 bis 3 Wochen schon gebrochen? Wie viele Sportgesetze? Wie viele Diätgesetze? Wie viele Ehrlichkeitsgesetze? Wie viele Gesetze, die wir vielleicht für Menschen um uns herum aufgestellt haben, haben wir schon gebrochen, weil wir die nie im Leben erfüllen würden? Aber die Ansprüche haben wir an andere, dass die so leben. Und wir merken etwas. Ja? Wenn wir so ein Gesetz brechen, dann entsteht eine Schuldbeziehung. Ja? Es entsteht eine Schuldbeziehung zu der Person, die dieses Gesetz erlassen hat. Selbst wenn wir das Gesetz eigentlich gut finden. Ich gebe mal ein Beispiel, das wahrscheinlich niemanden von uns betrifft. Geschwindigkeitsbegrenzung. Finden wir im Prinzip alle sinnvoll, dass es Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Ja? Aber trotzdem hat wahrscheinlich jeder von uns diese Gesetze oder Verordnungen schon mal gebrochen. Und es ist ganz nett, manchmal bekommt man ein Erinnerungsfoto, ja, wo einen die Polizei oder die Behörde oder die Stadt daran erinnert, du hast ein Gesetz gebrochen. Ja. Und der Landkreis oder die jeweilige Behörde sagt dann, wir haben jetzt eine Schuldbeziehung miteinander. Ja. Und die Bibel sagt, dass es so eine Schuldbeziehung auch zwischen uns und Gott gibt. Dass wir Gottes Gesetz gebrochen haben und dass deswegen eine Schuldbeziehung zwischen uns besteht. Und jetzt schreibt Paulus, und das ist das Evangelium von Jesus Christus, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Jesus kam auf diese Erde und er unterstand dem Gesetz, aber im Unterschied zu uns hat er das Gesetz Gottes niemals gebrochen. Er hat das perfekte Leben gelebt. Und am Kreuz hat ihn die Strafe, die wir verdient haben, durch unsere Gesetzesbrecherei hat ihn getroffen, der nie ein Gesetz gebrochen hat. Und wenn wir jetzt darauf vertrauen, dass Jesus Christus an diesem Kreuz für uns gestorben ist, dass er am Kreuz die Strafe getragen hat, die wir verdient haben, dann sieht uns Gott sozusagen durch die Jesusbrille an. Dann sieht er unser Leben an, er sieht uns an, aber er sieht nicht mehr unsere Verfehlung, sondern er sieht das perfekte Leben, das Jesus Christus gelebt hat. Und er bürdet Jesus die Strafe auf, die wir verdient hätten. Und bis hier ist es so ein bisschen Strafgesetzbuch, ne? Aber das Spannende ist, Paulus bleibt hier nicht stehen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, was hier steht, ja? Aber Paulus sagt, das ist nicht alles, was Gott will. Das, was zwischen uns und Gott ist, ist mehr als nur Strafe und Vergebung und Schuldbeziehung und beglichene Schuld. Gott will was ganz anderes. Gott will uns adoptieren. Gott will eine Beziehung zu uns. Und Gott will uns in die innigste Beziehung adoptieren, die überhaupt möglich ist. Er will nicht sagen, ey, du hast mir was geschuldet, jetzt habe ich dir vergeben und jetzt machen wir irgendwie weiter, sondern Gott will mit uns verbunden sein. Was bisher war, war nur das Warm-up. Und dann fängt Paulus an, in seiner Kultur nach einem Bild zu suchen. Ja, er fängt an, nach einem Bild zu suchen. Wie kann ich das ausdrücken? Wie kann ich ausdrücken, was Gott möchte? Und er guckt in seine Kultur und schaut, hey, was kann ich nehmen? Und dann schreibt er, wir sollten alle in die Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott reicht es nicht, uns zu vergeben. Das war ihm nicht genug. Es hat ihm nicht gereicht, uns nur, in Anführungsstrichen, uns nur zu vergeben. Er will eine Beziehung von uns. Er will nicht irgendeine Art von Beziehung. Er will uns adoptieren als seine Kinder. Er will eine Beziehung zwischen ihm, dem himmlischen Vater, und seinen geliebten Kindern. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Und jetzt kommt der Moment, wenn du nicht auf historische Exkurse stehst, kannst du jetzt 3 Minuten abschalten. Ich sage dir Bescheid, wenn er zu Ende ist. Ja? Was Paulus hier eigentlich sagt, ist, ihr seid jetzt Söhne Gottes. Da steht nicht Söhne und Töchter. Ich weiß nicht, ob in euren Bibeln, in manchen steht Kinder, in manchen steht Söhne und Töchter, aber eigentlich steht hier nur Söhne. Und ich sage, das ist gut so. Und wenn du wissen willst, warum ich das gut finde, dass Paulus Frauen mit Söhnen bezeichnet, dann darfst du jetzt zuhören, ansonsten jetzt abschalten. Ja? Zur damaligen Zeit bestand der Reichtum einer Familie zu großen Teilen aus Land, Häusern und Vieh. Das sind alles Dinge, die man schlecht aufteilen kann, die man schlecht zu Geld machen kann, so wie wir das heute können. Wir können, wenn jemand stirbt, relativ einfach ein Vermögen zu Geld machen und das gleichmäßig unter die Geschwister aufteilen oder an die Erben, wer auch immer das dann bekommt. Ja? Aber damals war es so, wenn dort der Vater starb, dann bekam der älteste Sohn den größten Teil des Vermögens, der zweite Sohn bekam höchstens ein Drittel und die Töchter bekamen gar nichts. Das war unfair, aber es war damals die einzige Chance, um den Bestand der Großfamilie irgendwie zu wahren. Ja? Weil wenn wir uns das vorstellen, nehmen wir an, man teilt einen Bauernhof auf 4 Kinder. Und diese verteilen den, wenn sie gestorben sind, wieder an 3 bis 4 Kinder, dann bleibt am Ende nichts mehr davon übrig. Ja? Man kann so keinen Bauernhof führen. Ja? Man kann nicht irgendwie nur so eine Parzelle wie so einen Schrebergarten bewirtschaften und davon 30 Leute ernähren. Es war damals ein absolutes Privileg, es war ein richtiges Amt, wenn man ein Sohn war. Ja? Wenn man der älteste Sohn war, war das sowas wie, man war der Prinz, man war der König, ja? Der kommende König. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Paulus an diese Gemeinde in Galatien Folgendes schreibt, an Männer und Frauen. Jetzt seid ihr alle Söhne Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr Söhne Gottes geworden. Ich kann verstehen, dass man das heute liest und denkt, so ist irgendwie unsensibel Frauen gegenüber, was Paulus hier schreibt. Warum sage ich, dass man trotzdem daran festhalten soll? Man kann es ruhig so übersetzen, aber warum ist es gut, sich dieses Bild mal vor Augen zu halten? Ich glaube, dass das zu der damaligen Zeit absolut subversiv ist, was Paulus da geschrieben hat. Ja? Weil Paulus hier in einer Zeit, in der Frauen nicht besonders viel bedeutet haben in der damaligen Kultur, schreibt, in Gottes Familie, nicht in dieser Gesellschaft, aber in Gottes Familie seid ihr alle gleich viel wert. In Gottes Familie seid ihr alle Erben. In Gottes Familie kommt es nicht darauf an, hängt euer Wert nicht davon ab, ob ihr Mann oder Frau seid. Wisst ihr was, das muss die Frauen damals von ihren Sitzen gerissen haben, was Paulus hier geschrieben hat. Gott sagt zu ihnen, in meinen Augen liebe ich dich genauso wie jeden anderen Menschen. Auch wenn die Gesellschaft euch unterdrückt. In meinen Augen seid ihr unglaublich wertvoll. Und er schreibt weiter, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Wisst ihr, wenn wir jemanden adoptieren, dann können wir zwar rechtlich feststellen, dass dieses Kind, wir adoptieren meistens Kinder, damals hat man eigentlich nur Erwachsene adoptiert, weil man wollte ja wissen, wie die Person später wird. Ja? Kann ja sein, dass du ein Kind adoptierst und nachher wird das total verrückt. Ja? Dem willst du ja nicht dein ganzes Geld geben. Deswegen hat man im Römischen Reich damals eigentlich nur Erwachsene adoptiert. Ja? Aber trotzdem konnte man seine DNA nicht implementieren. Ja? Wenn man einen DNA-Test gemacht hätte, würde man immer sehen, sieht man bei jeder Adoption, diese Person ist nicht biologisch mit dem Paar, das sie adoptiert, verwandt. Aber bei Gott ist das anders. Gott implantiert in dem Moment, wo wir gläubig werden, seinen Heiligen Geist in uns. Er implantiert seine DNA in uns rein. Und das verbindet uns geistlich mit Gott. Das ist das, was uns mit Gott zusammenhält. Das ist Gottes Geist. Der verbindet uns mit Gott, indem er seine DNA in uns implementiert hat. Und dann geht es weiter. Und das war ist für uns heute nicht so einfach zu verstehen, aber für die Leser in Galatien damals wahrscheinlich auch. Paulus schreibt dann, es gibt in euch einen Geist, den Geist von Jesus Christus, der Heilige Geist, der sagt, aber Vater. Ihr habt das wahrscheinlich schon mal gehört, es ist ein aramäisches Wort und es bedeutet so viel wie Papa. Und als das Neue Testament aufgeschrieben worden ist, da kann man so an manche Stellen auch, als Jesus das Vater unser betet zum Beispiel, wo man auf dieses Wort aber traf, auf dieses aramäische Wort. Das Problem war nur, dass es in der griechischen Sprache damals kein entsprechendes Wort dafür gab. Man hatte ein Wort für Vater, aber man hatte kein Wort für dieses Aber, für diese Zärtlichkeit, die da drin steckt, für diese Vertrautheit. Und deswegen hat man das einfach so drin gelassen. Und in diese Beziehung bist du eingeladen. Das ist vielleicht nicht immer was, gerade was wir Männer nicht unbedingt so öffentlich sagen würden, wenn wir beten. Da sagen wir lieber Vater oder Herr oder Jesus Christus. Aber Gott lädt uns ein, zumindest in unserem persönlichen Gebet, aber gern auch öffentlich, zu unserem Vater im Himmel nicht nur Vater zu sagen, sondern ihn so vertraut wie Papa anzusprechen, auch wenn das uns vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist, wenn das so über die Lippen geht. In diese Beziehung sind wir eingeladen, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und daran zeigt sich, schreibt Paulus, dass du kein Sklave mehr bist. Denn bei Sklaven geht es die ganze Zeit um Regeln und um selber festhalten und um Gesetze und darum, eine Pflicht zu erfüllen. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Was haben wir jetzt davon in der Praxis? 4 Dinge. Wenn du willst, kannst du sie aufschreiben. Sonst hast du es wahrscheinlich heute Nachmittag schon vergessen. Ja? Das Erste, was wir daran sehen, tiefe Sicherheit. Ja, das, was wir heute mit diesem Seil hier ausdrücken wollten. Wenn du von Gott adoptiert bist, wenn du in Gottes Familie adoptiert bist, dann hast du eine tiefe Sicherheit, dass Gott dich hält. Es ist eine Sicherheit, die wahrscheinlich keiner von uns in dem Maße begreifen kann. Und es ist nicht nur so eine kleine Veränderung in unserem Wesen, es ist eine radikale Identität in unserem Status. Wir waren früher Waisenkinder, aber jetzt sind wir adoptiert in Gottes Familie. Wir sind oft anders, ne? Also ich merke das so, mein Herz schaltet oft in diesen Modus, dass ich sage, hey Gott, guck mal, wie gut ich mich festhalte. Guck mal, wie gut ich bete. Guck mal, wie oft ich im Gottesdienst war, obwohl es mir meistens gar keinen Spaß macht. Bitte mach doch was für mich. Guck mal, wie gut ich mich festhalte. Ich will mich weiter zu dir hocharbeiten. Aber Gott sagt, so bin ich nicht. Und so will ich keine Beziehung zu dir. So will ich meine Beziehung zu dir nicht gestalten. Wenn wir in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist, dann bekommen wir die volle Sohnschaft, ja, mit allen Rechten, mit allen Pflichten, mit allen Privilegien, die dazugehören und mit der ganzen Sicherheit, die Gott damit ausdrücken möchte. Wir sind keine Angestellten. Angestellter zu sein ist kein sonderlich sicherer Status. Ja? Sobald man einmal Mist baut, kann man entlassen werden. Aber wir sind Gottes Kinder. Wie ist das, wenn unsere Kinder Mist bauen? Werden sie dann entlassen? Nee, ne? Ich würde sogar sagen, ihr Eltern, je mehr Mist unsere Kinder bauen, desto höher wird die elterliche Aufmerksamkeit. Ja? Also mein Tipp an alle Kinder, wenn ihr mehr Aufmerksamkeit von euren Eltern möchtet, ja, gut, dass die alle im Kigo sind. Ja? Der Grad der elterlichen Aufmerksamkeit steigt rapide an. Du bist adoptiert in Gottes Familie und das bringt dir eine tiefe Sicherheit. Das Zweite, du bist adoptiert in Gottes Familie Und dadurch hast du einen intimen Zugang zum Vater. Du bist adoptiert in Gottes Familie und dadurch hast du einen intimen Zugang zum Vater. Sinclair Ferguson ist ein schottischer Theologe und er hat ein geniales Buch geschrieben, was es bedeutet, in Gottes Familie adoptiert zu sein. Und er schreibt dann von einem Freund, der einige Zeit im Ausland gewesen ist und in diesem Ausland, in diesem Land, hat er ein Waisenmädchen adoptiert, ein kleines Mädchen. Und der Freund hat ihm erzählt, wie er am Anfang, gerade am Anfang dieser Adoption, sich sehr gewünscht hat, dass endlich diese Vater-Tochter-Beziehung entsteht. Aber es war schwierig, schwierig für beide. Sie konnte sich darauf noch nicht einlassen. Es war immer noch ein bisschen distanziert. Und er schreibt dann, dass das Mädchen eines Tages mit einem ihrer Schuhe in der Hand an seinem Schreibtisch erschien und zu ihm sagte, Papa, ich brauche neue Schnürsenkel. Und das war das erste Mal, dass sie aus ihrer Reserviertheit und aus ihrer Not heraus ihn Papa nannte und ihm etwas gebeten hatte. Und ich glaube, etwas Ähnliches geht in uns vor, wenn wir begreifen, dass wir adoptiert sind. Wenn wir begreifen, dass wir diesen intimen Zugang zu unserem Papa im Himmel haben. Wenn wir begreifen, dass wir zu ihm kommen können. Dass wir ihm unsere Not bringen können, zu ihm Papa sagen können und ihn bitten, uns zu helfen. Ein Kind hat einen Zugang zum Vater, den niemand sonst hat. Die Kinder von Barack Obama haben einen Zugang zu ihrem Vater, den wahrscheinlich niemand sonst im ganzen Kabinett hat. Es ist bei uns allen genauso, ja, die wir verheiratet sind und Kinder haben. Ja, selbst Steffi, wenn sie nicht krank ist und sie nachts aufwacht und sagt, Till, ich habe Durst, kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Dann sage ich, hol's dir selber, ja? Aber wenn eins meiner Kinder, das war ein Witz, aber wenn eins meiner Kinder nachts aufwacht, Papa, ich will was trinken, dann stehe ich auf und bringe es ihm. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind keine Angestellten mehr. Wir sind Gottes Kinder. Und wir sind dazu eingeladen, unseren himmlischen Vater Papa zu nennen. Wie betest du? Betest du überhaupt? Betest du noch wie ein Sklave? Betest du so, als wenn Gott noch dein Richter ist? Betest du wie ein Angestellter? Sagst du vielleicht, Herr, ich habe das und das damals falsch gemacht, ja? Und sagst ihm das immer wieder, aber bitte, bitte hilf mir doch jetzt da und vergib mir das bitte. Musst du extra lang beten, damit Gott deine Gebete erhört? Musst du richtig weit hochklettern, um laut zu ihm zu schreien? Musst du noch was abarbeiten bei Gott? Wir sind in Gottes Familie adoptiert und das gibt uns einen intimen Zugang zum Vater. Das Dritte, du bist adoptiert in Gottes Familie und dadurch hast du Hoffnung auf die Zukunft. Das steht hier in den Versen 6 und 7. Wenn du aber ein Sohn bist oder ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Was ist Gottes Firma, Gottes Unternehmen? Das ist die Firma, die wir irgendwann mal erben werden. Gott ist in der Erneuerung und in dieser Heilung dieser Welt tätig. Und in nicht so weit entfernter Zukunft wird es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und wir sind eingeladen, darin mitzuarbeiten und irgendwann darin zu wohnen. Du wirst in dieser Welt leben. Und wie wäre es, wenn unsere Hoffnung darauf ein bisschen größer wäre? Wenn der DAX jetzt mal wieder um 5-10% absackt, dein Vermögen um 2.000 Euro sinkt, die Wirtschaftskrise in China sich ausbreitet, dein Studium vielleicht nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Und du sagst, ja, ist nicht so gut, aber ich weiß, dass ein großes Erbe auf mich wartet. Ich weiß, dass diese Welt nicht alles ist. Ich weiß, dass das Größte noch kommen wird. Glaubt ihr, dass wir uns ein bisschen weniger Sorgen um unseren Alltag machen würden? Und dass wir uns deswegen und deshalb, und wenn wir das wüssten, wie sicher wir sind und wie groß die Hoffnung ist auf unsere Zukunft, dass wir ein bisschen mehr Raum und Zeit hätten, um uns um die wichtigeren Probleme in dieser Welt zu kümmern. Du bist adoptiert in Gottes Familie und deshalb hast du Hoffnung auf die Zukunft. Das ist das, was es für dich persönlich ausmacht. Wenn du dir bewusst bist, was es bedeutet, in Gottes Familie adoptiert zu sein. Aber was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ja, wir haben diese Themenreihe We Are Family. Was macht das mit uns, ja, wenn wir merken, ich bin ganz sicher mit Gott verbunden? Die Bibel sagt dazu etwas, was sich für uns unheimlich, also ich weiß nicht, wie das für euch so klingt, geschwisterliche Liebe soll es unter euch geben. Ja? Und es klingt so, manche sagen vielleicht, hey, schönes Wort, ich würde eher sagen, es klingt so vage. Ja? war ganz interessant. Wir haben Probleme damit, das heute vielleicht so ein bisschen zu verstehen. Die Leute, die damals zur Zeit von Paulus gelebt haben, die wussten, was das bedeutet. Und ganz interessanterweise wussten das vor allem die Leute, die keine Christen waren. Gerade die Leute, die sich über die Christen lustig gemacht haben. Ja? Lukian von Samosata hat zum Beispiel in einem seiner Werke Folgendes über die Christen gesagt, und es war ein Kritiker der Kirche, ja? Der mochte keine Christen, der macht sich über die lustig. Der hat gesagt, und da redet er erstmal von Jesus, sie wurden von ihrem ursprünglichen Gesetzgeber dahingehend instruiert, dass sie alle Brüder seien. Und auf all das vertrauen sie mit dem Resultat, dass sie weltliche Güter nicht mehr für besonders wichtig halten, sondern sie eher als allgemeinen Besitz betrachten. Die Heiden damals haben gewusst, dass es absolut radikal war, wenn sich die Christen damals als Geschwister bezeichnet haben. Und das Erste, was das für uns als Gemeinde bedeutet, wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann sind wir bedingungslos aneinander gebunden, auch Dirk und ich. Ja, wenn wir Brüder sind, Dirk, dann sind wir bedingungslos aneinander gebunden. Man sucht sich seine Geschwister und Verwandten nicht aus, oder? Wenn ihr so mal in Gedanken durch eure Familie geht, denkt ihr so, meine Güte, wenn ich mit denen nicht verwandt wäre, würde ich mich nie im Leben mit denen abgeben. Ja? Vielleicht der Onkel, der immer besoffen an Weihnachten da ist oder was weiß ich. Ja? Manchmal hat man auch so Phasen, wo man das mit den eigenen Geschwistern so geht, dass man so denkt, ja, ich mag die, aber wenn wir nicht verwandt wären, wir wären nie im Leben miteinander befreundet. Aber die gehören so zum Gesamtpaket dazu. Ne? Die Geschwister gehören zum Gesamtpaket dazu, auch die Eltern. Und so, wenn man geboren wird, kann man sich nicht aussuchen. Das wird quasi mitgeliefert, ja? Kostenlos. Aber es gibt eine Verbindung zwischen ihnen, oder? Selbst wenn wir sagen, ich würde mich mit den Leuten eigentlich nie im Leben treffen, ja? Oder ich wäre nie im Leben mit denen befreundet. Es gibt eine Verbindung, die tiefer geht als das, oder? Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde. Wenn du nach Darmstadt ziehst oder wenn du in eine neue Stadt ziehst, dann kannst du dir da eine neue Gemeinde suchen. Steht jedem frei. Ja? Aber wenn du in der Gemeinde bist, suchst du dir deine Geschwister nicht mehr aus. In der Gemeinde gehst du den Menschen, die du nicht magst, nicht aus dem Weg, weil das alles deine Brüder und Schwestern sind. Du kannst nicht sagen, hey, ich treffe mich nur mit den Brüdern und Schwestern, weil ich die Liebe habe. Man kann in der Gemeinde auch nicht sagen, ich netzwerke nur mit denen, die ich mag, weil ich möchte, dass die mir was für meinen Job bringen. Man kann nicht nur mit den Leuten rumhängen, die einem für die Karriere helfen oder die in der Familie oder im Studium weiterhelfen. Hier läuft das anders. Wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann sind wir bedingungslos miteinander verbunden. Das Zweite, wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann müssen wir den Menschen lebensverändernden Einfluss auf unser Leben geben. Ja, das heißt, wenn wir wirklich Geschwister sind, dann müssen wir anderen Menschen in dieser Gemeinde einen lebensverändernden Einfluss auf unser eigenes Leben geben. Ich befinde mich gerade in der Phase, wo ich mich von meinem Jungsein endgültig verabschiede. Manche werden auch sagen, hast du doch längst. Ja? Es ist immer so ein bisschen Selbstsicht, Fremdsicht. Solange man jung ist, denkt man, ich bin derjenige, der entscheidet, wo mein Leben hingeht. Meine Begabung, mein Abi oder was auch immer, das, was ich kann, das wird entscheiden, wo mein Leben hinführt. Und je älter man wird, und ich erkenne das immer mehr, desto mehr merkt man, dass man nicht so sehr das Produkt seiner Talente und seiner Entscheidung ist, sondern in der Regel das Produkt von den Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das waren am Anfang die eigenen Eltern, die Geschwister, jetzt sind es die Leute, mit denen man zusammenlebt. Die prägen einen. Und jetzt nehmen wir mal an, du gehst hier in Darmstadt in irgendeinen normalen Verein, also nicht in eine Gemeinde, sondern in einen normalen Verein. Zum Beispiel als Student, ich habe das nachgeguckt, die gibt es wirklich, zum Beispiel in die Arbeitsgemeinschaft der Funkamateure an der TU Darmstadt. Ja? Oder für alle Nichtstudenten, wollte ich auch ein Beispiel finden, du wirst Mitglied in der Chopin-Gesellschaft Darmstadt. Ja? Oder so wie David Kuhn, du machst bei der polnischen Folkloregruppe Polonaise e.V. mit. Ja? Wenn du jetzt also beim nächsten Treffen der Arbeitsgemeinschaft der Funkamateure jemand auf dich zukommt und sagt, du, die Frau oder der Mann, mit dem du gerade ausgehst, ich glaube, die tun dir nicht gut. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, dass ihr zusammen seid. Dann sagst du wahrscheinlich, hey, was kommst du jetzt mit zum Thema? Ja? Lass uns bitte weiter funken. Ich bin zum Funken hier. Ich kenne dich als Funker. Ich möchte nicht mit dir über meine Beziehungen reden. Ja? Ich möchte hier nur weiter Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Funkamateure der TU Darmstadt sein. Aber in einer Familie ist das anders, oder? Da darf deine Schwester und dein Bruder oder dein Vater oder deine Mutter kommen und fragen, hey, oder sagen, ich weiß nicht, ob das gut ist, was du da gerade machst. Und ich glaube, wenn wir anders werden möchten, wenn wir uns in unserem Charakter verändern möchten, dann brauchen wir eine Gruppe von Menschen innerhalb dieser Gemeinde, denen wir es zugestehen, dass sie in unser Leben sprechen dürfen. Die wissen, was in unserem Leben los ist, denen gegenüber wir ehrlich und transparent sein können und mit denen wir zusammen reifen können, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir sind als Gemeinde eine Familie und Gott hat dich in seine Familie adoptiert. Du bist ihm so viel wert gewesen, dass Gott am Kreuz seine eigene Familie für dich geopfert hat. Gott hat Jesus Christus an diesem Kreuz sterben lassen, um dich in seine Familie zu holen. Er hat seinen eigenen Sohn die Strafe tragen lassen, die wir verdient hätten, damit ich Teil seiner Familie sein kann. Ich möchte euch einladen, dass wir darüber jetzt noch in einer kurzen Zeit der Stille ein bisschen nachdenken. Dass du dir nochmal vor Augen führst, wer ist Gott für mich eigentlich? Ist er dieser liebende Vater, der mich hält, zu dem ich Papa sagen kann? Oder stehst du vielleicht noch an einem anderen Punkt, dass du sagen musst, hey, ich habe diese Einladung noch gar nicht angenommen. Ich habe vielleicht schon ganz viel gehört über Jesus, über den Glauben, über Strafe, über Vergebung, über Sünde, über Schuld. Dann sage ich dir, diese Einladung steht heute für dich. Du bist heute eingeladen, ja dazu zu sagen. Ja zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue darauf, dass du am Kreuz die Strafe für meinen Gesetzesbruch bezahlt hast. Und ich möchte Teil von Gottes Familie sein. Ich möchte Gottes Kind werden. Lass uns beten und lass uns dann einige Minuten still sein und mit Gott, dem Vater, ins Gespräch kommen.